Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Mein Gast heute, der Datenjournalist Paul Mehrkamp. Wir reden über seine Analysen zum Thema Mobilität und die Frage, wie man die Verkehrswende auf ein Fundament aus Fakten stellt. Los geht's! Hallo Paul, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Moin Christian.
Wir wollen uns heute über Mobilität und Daten oder Mobilitätsdaten und was man da alles mit anfangen kann unterhalten. Und zwar haben wir im Vorgespräch, hast du mir erzählt, die Einstiegsdroge für dich in das Thema war die Länderfinanzierung des ÖPNV. Das klingt jetzt erstmal nicht nach so einer sexy Droge, aber irgendwie hat sie ja doch verfangen. Und das haben wir auch als erstes Thema festgelegt, über das wir sprechen wollen. Vielleicht kannst du einfach mal so in zwei Schritten erzählen. Zum einen, wie du auf das Thema Mobilitätsdaten, Datenanalyse, Datenjournalismus gekommen bist und wie daraus tatsächlich so dieses erste Thema wurde, und wie sich das seitdem entwickelt hat.
Das sind zwei Schritte. Also zum einen, ich bin gelernter Journalist und hatte aber viel Statistik im Studium und ich war einer der wenigen Leute, denen das Spaß gemacht hat. Die meisten haben gerne geschrieben, aber nicht so gerne gerechnet und ich rechne tatsächlich auch ziemlich gerne und habe eine kleine Vorliebe für Excel-Tabellen und das zahlt sich immer wieder aus bei solchen Themen, die ein bisschen unübersichtlich sind. Und das Thema ÖPNV-Finanzierung hat mich während des 9-Euro-Tickets ziemlich gecatcht, weil ich da einfach mal googeln wollte, wer zahlt eigentlich wie viel für den ÖPNV in Deutschland, in jedem Bundesland. Und das war gar nicht öffentlich. Und dann dachte ich, das kann ja nicht sein, dass das nicht öffentlich ist. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Daten. Und ehrlich gesagt, auf eine Art dauert die bis heute an. Aber es gab immer wieder Zwischenschritte, wo man die eine oder andere Erkenntnis mitnehmen konnte.
Dann lass uns aber jetzt bei dieser ersten Suche mal bleiben. Also es ist ja eine, wie du mir erzählt hast, sehr große Recherche draus geworden, wirklich sich anzugucken, wer finanziert eigentlich den ÖPNV, welchen Anteil haben jeweils Bund, Länder, Kommunen. Ich habe mir das eben auch nochmal angeschaut, ist ja ganz interessant, also wie groß die Diskrepanz ist. Vielleicht können wir genau an dem konkreten Beispiel mal so ein bisschen erzählen, wie du auch arbeitest tatsächlich.
Also wir befinden uns im Jahr 2022 und es gab eben gerade dieses 9-Euro-Ticket, diesen Hype rund um den öffentlichen Nahverkehr und ich saß eben mit dieser unbefriedigenden Google-Suche herum und was ich aber gefunden habe damals, war ein Bericht vom Bundesrechnungshof, der sich die Verwendung der Regionalisierungsmittel angeguckt hat, also der Bundeszuschüsse für den Schienennahverkehr. Und das Lustige an diesem Bericht war, der Bundesrechnungshof hat zwar nach Ländern unterschieden, wie viel die jeweils ausgeben und wie viel Bundesmittel sie ausgeben, also wie viel eigene Mittel und wie viel Bundesmittel, hat aber nicht beschriftet, welches Land ist. Und das Lustige war, man konnte es aber rückverfolgen, weil die Regionalisierungsmittel des Bundes stehen im Gesetz und man kann dann zuordnen, in welches Land wie viel vom Bund bekommt. Und dann konnte man auch den Gegenschluss sozusagen, den anderen Teil des Balkens, rausrechnen. Und zack, hatte ich diese Grafik entschlüsselt. Ich glaube, das fand weder der Bundesrechnungshof noch die beteiligten Länder, die damals unter dem Zugeständnis der Anonymität, kann man nicht sagen, aber zumindest der Verschleierung der Länderangaben das rausgegeben haben. Die fand es nicht so lustig, aber es gab dann im Tagesspiegel Background, für den ich regelmäßig schreibe, eine erste Übersicht, wie die absoluten Ausgaben für den ÖPNV sind. Das war das Jahr 2017, also ein enormer Zeitverzug. Das ist sowieso ein häufiges Problem in Deutschland, dass die Daten zwar grundsätzlich irgendwann vorliegen, aber zu einem Zeitpunkt, wo sie journalistisch schon wieder weniger interessant sind. Und trotzdem war das total aussagekräftig, weil man gesehen hat, okay, manche Länder haben jahrelang erstmal gar nichts an eigenen Mitteln ausgegeben, haben sich komplett auf den Bund verlassen beim ÖPNV und gleichzeitig die ganze Zeit beklagt, dass der ÖPNV in ihrem Land so schlecht ist. Und genau, das war der erste Schritt.
Ist schon mal interessant. Also das heißt, man kann durchaus, so höre ich das raus, Intention unterstellen, dass man auch auf Seiten derjenigen, die die Daten produzieren sozusagen, indem sie halt entscheiden, welchen Anteil sie vielleicht noch draufpacken auf Mittel, die sie von außen kriegen, dass da durchaus die Intention gibt, die Dinge eben auch zu verschleiern, wie du ja gesagt hast.
Genau, also es ist nicht vom Bundesrechnungshof, aber die Länder machen das ungern transparent und ich frage nach wie vor bei jeder Pressekonferenz, der Verkehrsministerkonferenz, wie sich dann die Länderausgaben entwickelt haben und meistens bekommt man eine nichtssagende Antwort.
Okay, trotz deiner Arbeit. Obwohl sie wissen, dass du ihnen auf die Schliche kommst.
Ich arbeite dran. Das ist eine Lebensaufgabe, aber...
Genau, vielleicht können wir ja tatsächlich jetzt mal so ein bisschen uns das angucken, weil es ja total spannend ist, weil ja wirklich der Teil dieses Zuschusses, der da stattfindet, zwischen 0 und mehreren 100 Euro liegt, je nachdem. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aufdröseln, dass wir jetzt nicht nur auf einer Metaebene drüber sprechen, sondern wirklich mal deutlich machen, wie es wirklich bestellt war, ist und hoffentlich dann sein wird oder vielleicht sein wird um die Finanzierung vom ÖPNV.
Genau, also da sind wir schon beim zweiten Teil dieser Mega-Recherche sozusagen, der kam ein Jahr später, da habe ich dann nämlich die gleichen Daten nochmal bekommen und für das Jahr 2022, das heißt, man konnte dann schon eine Entwicklung rechnen zwischen 2017 und 2022.
Dann auch schon transparent mit den Ländernamen, oder?
Genau, das kam aus einer anderen Quelle, das war eine sehr gute Quelle, die mir zugespielt wurde, aus der Arbeitsgruppe zum Deutschlandticket. Kann ich auch nachher noch was dazu sagen, warum es diese Quelle nicht mehr gibt inzwischen, die ist wieder versiegt. Aber ich habe dann sozusagen auch ein bisschen aus der Kritik an der ersten Berichterstattung gelernt, wo die Leute gesagt haben, naja, die Länder sind unterschiedlich groß, Fuß, wir haben unterschiedlich viele EinwohnerInnen. Ergo habe ich dann alles pro Kopf gerechnet und um vielleicht mal das Spektrum so abzubilden, 2017 hat Niedersachsen 0 Euro an Landesmitteln für den ÖPNV ausgegeben, 2022 waren sie dann bei 15 Euro pro Kopf und Jahr. Das ist sozusagen das untere Ende. Und am oberen Ende hatte man dann Hessen, die haben 2017 35 Euro pro Kopf ausgegeben und 2022 waren es dann schon 66 Euro. Also die meisten Länder haben ordentlich draufgelegt. Manche Länder waren aber auch schon in der Vergangenheit gut dabei, die mussten dann nicht so viel drauflegen sozusagen, um die Klimaziele vielleicht annähernd zu erreichen irgendwann.
Wie sind denn die Gesamtbeträge eigentlich pro Kopf? Also wie groß ist denn der Anteil, der dann in dem Sinne variabel ist? Und sind die Regionalisierungsmittel, wie groß unterscheiden die sich eigentlich von Land zu Land?
Also die Regionalisierungsmittel werden zugeteilt nach einem festen Schlüssel, der wie alle Schlüssel für Bundesmittel ein bisschen kompliziert ist, aber der sich so ein bisschen daran orientiert, wie viel ein Land braucht. Aber grundsätzlich kriegen erstmal alle Länder einen fairen Anteil von den Bundesmitteln und die Landesmittel entscheidet quasi jedes Land selber. Und manche Länder haben sich halt entschieden, okay, wir wollen 0% Landesmittel ausgeben über viele Jahre. Das soll alles vom Bund kommen und das legen wir quasi nur um. Und andere Länder haben gesagt, okay, wir legen aus Landesmitteln nochmal gefühlt genauso viel drauf, wie der Bund uns zahlt. Und dann hat man natürlich auch doppelt so viel Potenzial, um den ÖPNV gut zu machen, sage ich mal.
Jetzt hast du eben schon gesagt, wir sind jetzt im Jahr 2022 angekommen. Also sprich auch schon in einem Jahr, wo große Debatten um die Finanzierung überhaupt des ÖPNVs losgebrochen waren. Wenn du jetzt immer so ein bisschen auf der einen Seite dir die mediale Berichterstattung anguckst, die ja gerade beim Tagesspiegel Background ihr ja sehr intensiv begleitet, auf der anderen Seite aber anguckst, wie dann so die Zahlen im Hintergrund sich entwickeln. Wo sind da so die Diskrepanzen oder andersrum positiv gesprochen auch, wo siehst du, okay, da ist ja tatsächlich, da wird nicht nur nach vorne geklagt, man braucht mehr Geld, aber gibt hintenrum selbst nichts aus. Also wo sind da Bewegungen?
Es ist auf jeden Fall Bewegung drin. Also viele Länder geben inzwischen deutlich mehr für den Nahverkehr aus als in der Vergangenheit oder überhaupt erstmal Geld. Die Regionalisierungsmittel steigen auch. Da wurde auch irgendwann nochmal, also die Bundesmittel wurden irgendwann nochmal angepasst, der Satz, mit denen die steigt. Also da ist Bewegung in die richtige Richtung drin. Aber die Frage ist quasi immer, geht man aus von, ist so ein bisschen so eine, ist das Glas halb leer oder halb voll Frage? Möchte man quasi sagen, wir brauchen die Klimaziele 2045 und rechnen davon runter, wie viel ÖPNV bräuchte man? Da gibt es ja immer mal wieder Berechnungen von verschiedenen Seiten. So funktioniert es in Deutschland meistens nicht, sondern man schreibt halt den Status quo irgendwie um 3% im Jahr fort und hofft, dass das dann irgendwann zum gewünschten Ergebnis führt. Das kann eigentlich nicht funktionieren, wird aber trotzdem gemacht. Aber grundsätzlich bin ich jetzt gar nicht pessimistisch. Also ich habe das Gefühl, wenn man ein bisschen Transparenz in die Debatte bringt, führt das zumindest in Fachkreisen zu einer Versachlichung der Diskussion. Und ich höre dann auch aus dem Verkehrsausschuss oder so, wann dann mit welchen Grafiken von mir gewedelt wird in der Argumentation. Und das schadet zumindest nicht. Aber die öffentliche Debatte ist natürlich also in der Breite, also ich schreibe auch für die Zeit oder so, wo man nochmal ein Publikum hat, was nicht nur Fachpublikum ist, aber natürlich schlau. Das ist halt ein komplexes System, was man in Deutschland geschaffen hat. Und das ist in sich auch nicht logisch oder effizient. Und es ist dann ganz schwierig, da das rauszuarbeiten, was sozusagen die Baustellen sind. Aber es fehlt halt in Deutschland eine klare Zuständigkeit, wer eigentlich sich dieses Themas annimmt und wie viel Geld man dafür bräuchte, wenn man seine eigenen Ziele wirklich einhalten will. Also Ziele formulieren ist natürlich immer dankbar, aber sie einzuhalten, dafür müsste man dann halt auch einen Fahrplan haben und natürlich auch das Geld bereitstellen.
Ja, und ja auch sozusagen dann die Transparenz dahinter legen, dass man das Ganze auch nachvollziehbar macht, ja, am Ende. Finde ich total spannend, wenn du sagst, am Anfang warst du halt derjenige, der so das Geheimnis irgendwie dem hinterher recherchiert hat und es offengelegt hat, wer da irgendwie wie aktiv oder nicht aktiv ist. Und jetzt inzwischen nutzt man, also je nach Interessenslage natürlich, aber nutzt man Dinge, die du daraus destilliert hast, als Argumentationshilfe. Wie ist denn dein Verhältnis? Wie hat sich das denn zu den Leuten aus diesem System in der Zeit entwickelt? Also weil ich meine, jetzt, wenn ich es richtig verstehe, du bist ja sozusagen ganz einfach von außen über eine Google-Recherche, also erstmal ohne Kontakte, ohne Netzwerk, daran gegangen. Inzwischen bist du eben Teil von mehreren Redaktionen, sage ich mal, die ja dann auch relativ gute Zugänge haben dürften, bis in obere Ebenen von Ministerien. Also findet da jetzt auch tatsächlich ein gewisser Austausch statt, dass du jetzt mal auch ein bisschen mehr Zugang einfach kriegst?
Das auf jeden Fall. Also das hat sich auf jeden Fall verbessert. Am Anfang wurde man ein bisschen kritisch beäugt und auch von dem einen oder anderen auf LinkedIn auch mal ein bisschen angegangen, weil man eben nicht die Interessenslage der jeweiligen Verkehrsunternehmen oder wem auch immer vertreten hat, sondern vermeintlich irgendwie vom Bundesverkehrsminister, damals noch Volker Wissing, dem ich jetzt persönlich nicht nahestehe. Aber natürlich geht es sehr schnell, dass man Daten immer in eine bestimmte Richtung instrumentalisiert und sagt, der Bund zahlt schon so viel, deswegen muss er nichts mehr tun oder die Länder machen so wenig. Das kann man sehr leicht instrumentalisieren, aber ich habe das Gefühl, je mehr Puzzleteile man so einer Recherche hinzufügt, umso unzufriedener sind alle Seiten gleichermaßen oder positiv formuliert, umso eher fühlen sich alle mal gehört. Also um das kurz zu vollenden, inzwischen ist der Zugang zu Länderdaten über die ÖPNV-Finanzierung wieder schlechter geworden, weil es diese Arbeitsgruppen zum Deutschlandticket teilweise so nicht mehr gibt oder die so intensiv nicht mehr bespielt werden können. Das heißt, seit 2022 habe ich dann Blindspot, wie sich das entwickelt hat. Aber es gibt dann so Studien wie jetzt zuletzt das Leistungskostengutachten vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Da ist nochmal eine Langversion vor ein paar Tagen rausgekommen. Und da sieht man dann zum Beispiel, wie viel von den Bundesmitteln für den Nahverkehr wieder zurückfließen an den Bund, weil die Länder sehr viel Trassenpreise zahlen müssen, also die Mautgebühren für die Nutzung der Schienen. Und dann finanziert quasi der Bund erst die Länder finanzieren damit wieder die Deutsche Bahn finanziert am Ende wieder den Bundeshaushalt. Und das war zum Beispiel so ein Aspekt, den ich in Recherchen davor übergangen habe und das ist dann manchen Leuten sauer aufgestoßen. Jetzt habe ich das wieder abgebildet, das wird jetzt anderen Leuten wieder sauer aufstoßen und solange am Ende alle gleich unzufrieden sind oder gleich zufrieden, kann ich damit gut leben.
Ja, so ein bisschen die Jobbeschreibung ja auch, also dass man jetzt nicht mehr eher antritt, Leute unglücklich zu machen als glücklich. Aber
nein, es macht Leute glücklich, glaube ich.
Ja. Aber spannender Punkt dabei finde ich auch, also du hast es selbst erwähnt, dass du ja eben auch inzwischen für Publikumsmedien wie die Zeit arbeitest und ich sehe das ja auch, wenn ich mir angucke auf den Websites, also sei es jetzt beim Spiegel oder bei der Zeit oder eben diesen großen Plattformen, dass ja zu den meistgelesenen Artikeln immer dann immer häufiger auch so datengetriebene Tools zählen, wo man dann irgendwie nachgucken kann, wie gut ist deine ÖPNV-Anbindung bei dir vor Ort oder solche Geschichten. Jetzt mal ein bisschen losgelöst von diesen ganz konkreten Beispielen. Was ist dein Gefühl, wie wichtig sind Daten inzwischen? Also weil jetzt nochmal einen Bogen drumherum aufgemacht. Wir reden ja davon, dass irgendwie wir alle digitaler werden sollen und dazu gehört ja nicht nur, dass man Prozesse digitalisiert, sondern dass man ja das alles, was da irgendwie an digitalen Daten rumliegt, auch mal sinnvoll einsetzt. Also hast du das Gefühl, dass da jetzt auch eine Bewegung stattfindet, dass man das ernster nimmt? Also jetzt nicht nur im journalistischen Kontext, sondern eben auch tatsächlich, dass man eben Daten nicht fürs Archiv produziert, sondern wirklich, um damit zu arbeiten.
Auf jeden Fall. Also im Journalismus merkt man eine enorme Lernkurve seit der Corona-Pandemie. Die war natürlich an sich furchtbar, aber ich glaube, es hat bei vielen Redaktionen nochmal das Bewusstsein erhöht, was man auch damit seinem Publikum bieten kann an Einordnungen, an Orientierung, vielleicht für den eigenen Wohnort, damals vielleicht eher zu irgendwelchen Inzidenzen, heute dann eine Sache vor kurzem gemacht habe, wie sich die Zahl der PKWs in den jeweiligen Landkreisen und Städten entwickelt hat. Das ist dann was, was die Leute vor der Haustür sehen und was sie dann nochmal einordnen können. Das ist ganz schön. Ich glaube aber auch, dass insgesamt das Bewusstsein dafür gestiegen ist, dass man damit theoretisch zumindest Debatten versachlichen kann. Aber es gibt natürlich auch immer Teile in politischen Auseinandersetzungen, die Diskussion gar nicht versachlichen wollen. Also es gibt dieses schöne Buch Triggerpunkte von unter anderem von Steffen Mauer, dem Soziologen. Und es gibt ja durchaus politische Kräfte, die haben kein Interesse daran, dass man sagt, naja, es können nicht jedes Jahr in eine Stadt 10.000 Autos mehr kommen und es passt einfach, sondern man muss schon entweder irgendwas dafür tun, damit man sie irgendwo abstellen kann, oder man muss die Zahl der Autos reduzieren und man muss sich da entscheiden. Und diese sachorientierte Debatte ist natürlich nicht im Interesse von allen politischen Kräften gleichermaßen.
Sieht man ja, wenn man sich täglich durch seine Social Feeds scrollt, wie breit gefächert da irgendwie so Interessenslagen sind und wie unterschiedlich man Daten interpretieren kann. Ist es denn eine Ebene, die du auch immer mitreflektierst? Also logischerweise tust du das, aber hat sich dein Bewusstsein dafür auch verändert jetzt über die Jahre, wie du Daten aufbereitest, welche Aspekte du in den Vordergrund stellst? Weil man muss ja eben sagen, das ist ja, nur weil es Zahlen sind, ist es ja erstmal nicht objektiv, sondern in dem Moment, wo du dann eben aus sowas wie einer PKW-Dichte, also Neuzulassungsdichte ein Ranking machst, hast du ja schon irgendwie einen anderen Spin gesetzt, als wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist der Experte, andere Faktoren rausziehen würdest, Trends über 10 Jahre oder sowas.
Ja, also gerade dieses Relativieren ist eine total politische Frage. Also ich habe mich mal mit Unfalldaten von Fahrrädern und von Lastenfahrrädern beschäftigt. Total emotionales Thema, weil es geht dann auch schnell um Kinder, die mit Lastenfahrrädern transportiert werden. Und dann habe ich wütende Mails aus manchen verkehrswissenschaftlichen Fakultäten bekommen, weil ich die Unfallzahlen nicht in Relation gesetzt habe zur Zahl der zurückgelegten Kilometer. Das ist so eine ganz übliche, in Relation setzen würden manche sagen, ich würde sagen, teilweise auch Verharmlosung oder Verzerrung, weil natürlich jede Relativierung, wenn man sagt, mit dem Auto wird immer mehr gefahren als mit einem Lastenfahrrad und dann ist ein Unfall von einem Kind mit dem Auto plötzlich was anderes wert als ein Unfall mit dem Lastenfahrrad. Damit kann man natürlich eine Diskussion immer lenken. Ich versuche mir aber da immer alle Möglichkeiten bewusst zu machen bei der Auswertung von Daten und mich dann aber auch für was zu entscheiden, was ich dann auch gegenüber wütenden Mails aus verkehrswissenschaftlichen Fakultäten gut verargumentieren kann. Also in dem Fall, mit einem Auto fährt man zu einem anderen Supermarkt, als wenn man mit einem Fahrrad unterwegs ist. Ergo ist ein Weg mit dem Auto zwangsläufig häufig länger als der gleiche Weg zum gleichen Zweck mit einem Lastenfahrrad. Und dann finde ich es auch okay, zum Beispiel in manchen Fällen absolute Zahlen zu verwenden und nicht Zahlen pro Kilometer oder so. Aber das ist dann jedes Mal eine Einzelfallentscheidung. Und oft werde ich dann auch von Recherche Etappe zu Etappe immer schlauer. Also oft sind das unendliche Fortsetzungsgeschichten. Und ich merke dann beim ersten Mal, okay, hier habe ich vielleicht was zu einfach dargestellt. Das wird dann beim nächsten Mal komplexer. Aber auch umgekehrt, man hat es beim ersten Mal vielleicht in Relation zu Pro-Kopf-Einkommen bla 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 gesetzt. Und am Ende merkt man, nee, das führt eigentlich zu weit oder führt weg von dem, was Menschen verstehen wollen in ihrem Umfeld.
Werbung. Daten sind der Schlüssel zu besseren Entscheidungen. Vor allem, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht. Mein Gast in dieser Episode zeigt eindrucksvoll, wie man aus komplexen Mobilitätsdaten spannende Geschichten macht, die Aha-Momente auslösen. Verständlich, fundiert und gesellschaftlich relevant. Unser Partner Moving Futures geht diesen Weg weiter. Von den Aha-Momenten zur echten Wirkung. Als Strategieberatung mit hoher Datenkompetenz unterstützt das Team Städte, Kommunen und Unternehmen dabei, aus Erkenntnissen konkrete Strategien und Maßnahmen abzuleiten. Ob technische Analysen, Marktvolumen oder Nutzungsverhalten, Moving Futures bringt Struktur in die Datenwelt und entwickelt darauf aufbauend tragfähige Lösungen für Unternehmen und die öffentliche Hand, unter anderem im Bereich autonomes Fahren und neue Mobilitätskonzepte. Wer also nicht nur sehen will, was in den Daten steckt, sondern auch wissen will, was daraus folgen sollte, der ist bei Moving Futures genau richtig. Mehr dazu findest du wie immer unter movingfutures.de. Werbung Ende. Wie wichtig ist das, das dann auch im Kontext der Berichterstattung transparent zu machen, wie solche Dinge entstehen? Weil es ist ja wirklich ein großer Unterschied, also Statistiken richtig lesen. Also ich habe nie einen Statistikschein gemacht, aus Gründen. Aber eigentlich sollte man das können, wenn man wirklich die Dinge richtig verstehen will, einordnen will. Und auf der anderen Seite halt eine Welt, die sehr geprägt ist durch Social Media Schlagzeilen, die ja das genaue Gegenteil.
Ich habe das Gefühl, dass Einordnung auch auf Social Media oft ganz gut ankommen kann, auch wenn das nicht alle Menschen nur gleichermaßen hören wollen. Also ich mache in jedem Artikel eigentlich immer sehr, sehr transparent, soweit das manchmal unter Blick auf Quellenschutz und so geht, woher die Daten kommen, wie ich damit umgegangen bin. Und ich bin auch ein Freund davon, jetzt irgendwie auf sozialen Netzwerken, also ich bin vor allem auf LinkedIn und auf Blue Sky sehr aktiv, alle Nachfragen, die Leute zu meiner Datenauswertung haben, dann in liebevoller Kleinstarbeit zu beantworten in den Kommentaren. Das ist manchmal sehr zeitintensiv, aber ich finde, da haben LeserInnen schon auch einen Anspruch drauf, dass JournalistInnen ihnen sagen, wie sie vorgehen und warum. Und das müssen die Leute dann nicht unbedingt immer gut finden. Und oft gibt es ja auch mehrere Wege, wie man mit Daten umgehen kann. Aber meistens konnte ich dann ganz gut erklären, warum ich so vorgehe, wie ich vorgehe. Und ich habe das Gefühl, die meisten Leute verstehen das dann auch. Nichtsdestotrotz kann man natürlich aus einer Zahl immer verschiedene Ableitungen ziehen.
Ich würde gerne jetzt auf das zweite Thema kommen, das wir uns vorgenommen haben, wo hinten auch sozusagen noch der Aspekt mit dranhängt, dass man ja dann die Daten aufbereiten kann und dann aus der Analyse ja im Grunde auch dann wirklich Folgen in die Wirklichkeit zurückwirken könnten, wenn man jetzt mal davon ausgeht. Also das ist jetzt bei einer Finanzierung, ist es natürlich relativ einfach, aber bei dem Thema ist es ja nochmal anders relevant. Also du hast eben schon Radverkehr angesprochen. Jetzt hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir uns noch unterhalten darüber, über Falschparkende auf Radwegen in Hamburg, wo ich natürlich jetzt einen persönlichen Bezug habe, durch meinen Wohnort und durch die Empirie, die ich da tagtäglich sammle. Und gleichzeitig aber auch, weil da natürlich die Frage dranhängt, was fängt man denn damit an, wenn man dann weiß, wo jetzt irgendwie die Hotspots sind? Du hast eben schon erzählt, also Radverkehr ist interessant, also auch sehr umstritten, einfach weil es eben kontroverses Thema ist sozusagen in dieser Opposition, in der wir da leider leben, in diesem Verkehrssystem, in dem wir uns befinden, das gerade in so einer Transformation ja irgendwo verharrt, sage ich mal aktuell. Ja. Aber um jetzt den Bogen zurückzuschlagen zum eigentlichen Thema, was war der Anlass, sich damit zu beschäftigen, wo werden Radwege zugeparkt?
Der Ausgangspunkt war der Blick aus meinem damaligen Fenster in meinem WG-Zimmer in Hamburg. Also inzwischen wohne ich in Kiel, damals noch in Hamburg. Und ich habe immer auf eine Straßenecke geguckt, während der Corona-Pandemie, gerade während der Lockdowns, wo man viel rumgesessen ist. Und da war eigentlich das Parken verboten und es stehen aber jeden Tag Autos dort. Und immer habe ich mich gefragt, naja, aber ab und zu kommt hier ja auch mal das nicht das Ordnungsamt in Hamburg, ist die Polizei dafür zuständig, vorbei und schreibt irgendwie Leute auf oder so. Was passiert eigentlich danach mit den Daten, wenn die von der Polizei aufgeschrieben wurden? Weil man müsste dann ja eigentlich sehen können, an welchen Straßenecken werden wie häufig Falschparker erwischt. Und auch da wieder dachte ich, ja, das kann ja nicht so schwierig sein, das rauszufinden. Stellte sich raus, es ist doch sehr schwierig. Also ich habe eine Anfrage gestellt nach dem Informationsfreiheitsgesetz über die Plattform Frag den Staat. Dann haben monatelang sich die Verkehrsbehörde und die Innenbehörde gegenseitig beschuldigt, dass sie ja zuständig seien. Da musste das geschlichtet werden. Dann habe ich mehrere hundert Euro Gebühren bezahlt. Dann habe ich diesen Datensatz bekommen. Und dann war man wieder bei diesem Problem, vor dem ich ganz häufig stehe. Die Daten waren dann so alt und mitten aus der Corona-Pandemie, dass ich sie journalistisch nicht verwenden konnte. Also habe ich das gleiche Spiel nochmal von vorne begonnen. Und long story short, am Ende hatte ich so einen riesen Datensatz, wo dann alle Ordnungswidrigkeiten im sogenannten ruhenden Verkehr in Hamburg drin sahen. Das waren dann irgendwie 1,2 Millionen Zeilen oder so mit Adresse, okay. Datum, Uhrzeit. Ja, die Automarke habe ich nicht mehr bekommen, weil dafür hätte ich irgendwie noch mal ein paar hundert Euro extra zahlen müssen. Deswegen habe ich das dann weggelassen in der Anfrage.
Wäre natürlich Klickgold
wäre
gewesen.
Wäre Klickgold gewesen, aber war mir keine 400 Euro extra wert. Deswegen habe ich mich mit den harten Fakten begnügt. Und das haben wir dann ausgewertet, in dem Fall bei nahverkehr-hamburg.de. Zusammen mit dem Datenteam von Norddeutschen Rundfunk und mit Unterstützung von CorelAid, die einen unterstützen, wenn man mit so ganz großen Datenmengen umgehen muss und überfordert ist, was ich in dem Fall war. Und dann haben wir so eine Heatmap quasi erbaut, also angeguckt, auf welchen Straßen in Hamburg, auf welcher Hausnummerhöhe werden wie viele Falschparker erwischt und haben dann auf eine Art so ein bisschen Politikberatung sogar fast gemacht, journalistische, weil wir gesagt haben, okay, hier ist eine Tabelle, hier könnt ihr euch runterladen, wo wie viele Falschparken und wir erklären jetzt mal an den 5 prominentesten Beispielen, was man da eigentlich machen könnte, damit man da nicht ständig die Polizei verschwenden muss, um da jeden Tag vorbeizugehen, weil das teilweise Orte waren, wo wirklich jeden Tag Falschpark erwischt worden. Wenn man da von einer hohen Dunkelziffer ausgeht, außerhalb der Zeiten, wo die Ordnungsbehörden gut besetzt sind, dann werden das jeden Tag mehrere sein, dann ist dieser Radweg einfach unbenutzbar. Und dann haben wir schöne Bilder gesucht bei Google Street View und haben erklärt, hier könnte man vielleicht einen Poller hinstellen, dann wäre das Problem für immer gelöst. Also ich glaube, oft könnten auch Kommunen aus den Daten, die sie sowieso rumliegen haben, mehr machen. Und so Schritt für Schritt auch so Verkehrssicherheitsprobleme abbauen. Natürlich sind die Kommunen irgendwie stark unter Druck, schlecht finanziert, aber an sich natürlich oft, ja, ich sag mal zumindest willens oder offen für die Möglichkeit, das Leben ihrer BürgerInnen zu verbessern. Und da fände ich es natürlich auch schön, wenn da Recherchen von mir ein Stein des Anstoßes sind.
Man könnte es ja auch andersrum interpretieren und sagen, in dem Moment, wenn man versucht, aus den Daten bestimmte Orte zu identifizieren, an denen man irgendwie handeln muss, ist es ja im Zweifel billiger, als wenn man jetzt irgendwie Leute rumschickt, die sich erstmal die ganzen Straßen angucken.
Na klar, ein Poller kostet vielleicht 100 Euro, aber der Polizist, der jeden Tag irgendwo vorbeigeht, der kriegt im Monat zum Glück mehr als 100 Euro. Das sei ihm gegönnt. Und ich glaube, da könnte man auch einfach viel effizienter werden, wenn man manchmal mit den Daten, die rumliegen, was macht. Das betrifft ja nicht nur Hamburg, sondern jede deutsche Stadt.
Was ich interessant fand, war aber auch an dem Beispiel, weil du das ist eben erwähnt, ihr habt dann Google Street View Fotos rausgesucht, beziehungsweise es klang so, als ob ihr auch bestimmte Orte euch tatsächlich mal angeguckt habt, dass das gleichzeitig diese Daten dann wieder so ein bisschen relativiert insofern, als dass man sagt, das sind eigentlich ja fast in allen Fällen, glaube ich, Orte gewesen, wo auch die Situation jetzt nicht ganz so gut zu erkennen war für Autofahrende, dass da jetzt wirklich ein Radweg ist, weil die bauliche Gestaltung halt eher aussah wie ein normaler Parkplatz, weil Schilder verblasst waren oder Markierungen verblasst waren. Wie wichtig ist das eigentlich jetzt für dich, immer diesen Reality-Check auch mitzubedenken? Also wenn es jetzt eben nicht nur um Finanzierungszahlen geht, da willst du natürlich, musst jetzt keinen Kontoauszug oder so dir angucken, aber bei anderen Recherchen, gerade wenn es auch um Unfallzahlen geht, wie stellst du sicher, dass die Daten dann auch tatsächlich das abbilden, was du rausliest? Oder ja, wie legst du fest, was du wirklich rauslesen kannst überhaupt aus den Daten?
Also in dem Fall hast du völlig recht, wir waren auch vor Ort unterwegs, in dem Fall ein Kollege vom NDR mit einem Kamerateam hat quasi auch nochmal die Fernsehversion davon gedreht. Das passiert häufig, also der Ortsbesuch gehört häufig dazu, oft gehören aber auch Gespräche dazu. In dem Fall hast du jetzt gerade schon gesagt, mein Vorwurf würde ich jetzt nicht nur den AutofahrerInnen machen, wenn ein Radweg einfach irgendwie so ein völlig unsichtbarer, leicht weißer Streifen auf einer Straße ist, den man wirklich nicht mehr erkennen kann, dann kann man sich ein bisschen schlechter beschweren, sondern da richtet sich dann der Vorwurf eher an die Leute, die Infrastruktur in Deutschland gestalten. Aber grundsätzlich bin ich jetzt auch kein Mensch, der bei so verkehrspolitischen Problemen immer davon ausgeht, dass die Menschen die bösestmögliche Absicht haben. Also ich komme aus einer Familie, da fahren Menschen LKW, da fahren Menschen beruflich jeden Tag Auto für Hausbesuche. Die machen natürlich auch mal was falsch, einfach weil es sehr viele AutofahrerInnen in Deutschland gibt. Aber ich gehe gar nicht grundsätzlich davon aus, dass Menschen absichtlich was falsch machen. Aber man kann natürlich bestimmte Anreize setzen, damit sich Menschen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten können. Auch einfach, weil Dinge eindeutig gekennzeichnet sind, weil vielleicht nicht 1 Million Schilder am Straßenrand stehen, sondern nur eins. Und da ist Deutschland, finde ich, nicht besonders gut. Also vieles wird sehr kompliziert geregelt und dann beschwert man sich am Ende, dass sich die BürgerInnen nicht an die Regelungen halten. Muss man sich mal angucken, in der Straßenverkehrsordnung wie viel Meter man von der Kreuzungsecke Abstand halten muss beim Parken, je nachdem, ob da jetzt ein Radstreifen, ein Schutzstreifen, ein Radweg, kein Radweg ist. Wenn das dann immer 3 Meter mehr oder weniger sind, dann würde ich am Ende auch keinen Vorwurf machen, dass er dieses Dickicht nicht mehr versteht. Also mein Menschenbild ist da sehr positiv und ich glaube, das ist gerade bei diesen verkehrspolitischen Diskussionen nicht verkehrt, erstmal das Bestmögliche von Menschen anzunehmen, aber natürlich auch einzukalkulieren, dass Menschen, die jetzt irgendwie im Stress sind und zum Hausbesuch fahren von Patienten oder so, sich jetzt nicht erst die komplette Straßenverkehrsordnung jedes Mal durchlesen mit allen Änderungen, die Politik alle naslang beschließt, sondern dass man den Menschen auch es möglichst einfach machen muss, sich für sich selber, aber auch für andere sicher zu verhalten.
Worüber ich noch sprechen wollte, war, du hast es eben selbst erwähnt, also man kann halt, im Grunde kann man so Handlungsanweisungen schon ableiten, teilweise dann aus den Ergebnissen der Recherche. Findet sowas dann auch statt? Also kommen Leute tatsächlich dann aus der Verwaltung oder so auch mal auf dich zu und sagen, hey, kannst du bei uns mal einen Workshop machen, dass wir das mal ein bisschen besser verstehen, was hier eigentlich in dieser Excel-Datei seit 5 Jahren rumliegt, aber wo nie jemand drauf geguckt hat?
Workshops habe ich noch nie gemacht. Weiß ich auch nicht, ob ich das machen würde. Mit meinem journalistischen Ethos versuche ich natürlich da jetzt keine Verbindung herzustellen, dass ich irgendwie finanziell abhängig bin von den Leuten, über die ich schreibe. Das gehört sich so nicht. Aber natürlich findet es immer wieder statt in Hintergrundgesprächen, dass ich mich mit Leuten aus Verwaltungen austausche und die mir sagen, naja, wir haben jetzt folgende Möglichkeiten, die sich neu ergeben. Das sollten sie auch journalistisch auf dem Schirm haben bei den und den Sachen, die wir in den nächsten Monaten machen werden. Also es finden da natürlich immer mal wieder Gespräche im Hintergrund statt, wo ich dann nicht sofort darüber berichten kann manchmal, aber dann schon mal weiß, wie ich dann Dinge ein paar Monate später einordnen kann. Aber ich mache jetzt keine Auftragsarbeit für politische Stellen. Ich weiß aber, dass meine Arbeit sehr häufig in Parlamenten genutzt wird, um dann Dinge voranzubringen. Oder manchmal greifen dann auch NGOs Sachen auf und dann freue ich mich auch, wenn ich nicht jedes Jahr selber irgendwie auswerten muss, wie sich die Länge der Busspuren in den 10 größten deutschen Städten entwickelt, sondern wenn das dann vielleicht mal andere machen. Also ich bin auch manchmal ganz froh, wenn man kopiert wird und Leute dann quasi das als Anstoß nehmen, um Sachen nochmal besser oder großflächiger oder für die eigene Region auszuwerten.
Kriegst du denn mit, findet dann auch so eine Digitalisierung dann innerhalb der Verwaltung statt? Also weil da passiert ja schon relativ viel. Also KI wird ja doch sehr ernst genommen, auch im Verwaltungsbereich, einfach weil man merkt, dass man eigentlich viel zu wenig Ressourcen hat für all das, mit dem man da umgehen muss. Sind es Dinge, wo du mitkriegst, okay, die haben verstanden, dass die eigentlich ziemliche Schätze bei sich da rumliegen haben und eigentlich einen viel besseren Job machen könnten, wenn sie digitaler wären?
Auf jeden Fall. Also ich habe ein sehr positives Bild von kommunalen Verwaltungen. Da sind oft sehr engagierte Menschen am Start, die gerne sehr viel machen wollen, die aber oft halt nicht die Zeit dafür haben, das zu machen, was sie gerne machen würden. Ich bin jetzt hier in Kiel verwöhnt, was die Verwaltung angeht. Die ist wirklich sehr progressiv, auch bei der Auswertung von Unfallschwerpunkten und sowas. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich weiß manchmal nicht, ob das jetzt daran liegt, dass sie es nicht können oder dass es auch manchmal von oben politisch nicht gewollt ist. Also es gibt so heilige Kühe in der Kommunalpolitik. Das Bewohnerparken gehört zum Beispiel dazu. Aber auch das Gehwegparken zum Beispiel, wo man sich halt mit den BürgerInnen nicht anlegen will, gerade nicht jetzt, wenn man vielleicht wieder vor einer Bürgermeisterwahl steht oder so. Und wo die Verwaltung eigentlich weiter ist als die Leute, die am Ende die politische Entscheidung treffen und verantworten müssen und die dann nicht angreifbar werden wollen. Also ich bin grundsätzlich großer Verwaltungsfan, auch wenn ich, glaube ich, jetzt persönlich keine Verwaltungskarriere mehr anstreben werde in meinem Leben.
Okay, es ist, aber klar, man sieht irgendwie dann wo es dann zu politisch wird, da geht dann auch die Macht der Zahlen, geht dann auch spürbar zurück an den Stellen.
Genau, da kapituliert dann der Leiter des Tiefbauamts vielleicht auch vor dem Bürgermeister oder der Ratsfraktion oder was auch immer.
Letzter Punkt, der mich interessieren würde, gibt es so einen Traumdatensatz, den du gerne mal in die Finger kriegen würdest?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ein Thema, was mich schon ganz lange fasziniert, aber was ich bisher nicht aufgelöst bekomme, ist der Zusammenhang zwischen Wohnen und Mobilität. Also ich glaube, dass viele Menschen sich ganz anders bewegen könnten, wenn sie über ihren Wohnort anders entscheiden könnten. Also wir haben ja in Deutschland, das ist jetzt ein völlig anderes Thema, aber einen sehr schwierigen Wohnungsmarkt, der Menschen auch manchmal dazu zwingt, an Orten zu wohnen, wo sie vielleicht nicht wohnen wollen oder wenn sie eine bestimmte Anzahl von Räumen brauchen, an ganz andere Orte zu ziehen. Und plötzlich sind sie dann Langstreckenpendler. Da hattest du ja auch letztens mit diesem Philosophen in deinem Podcast darüber gesprochen. Und das wäre eigentlich gerne mal was ich ausklamüsern würde, aber wo ich bisher nicht den Zugang gefunden habe, wie würde sich die Mobilität in Deutschland entwickeln, wenn der Wohnungsmarkt funktionieren würde. Weil ich glaube, dass da ganz viele Sachen sich auch von alleine auflösen könnten, wenn Menschen die Distanz zu ihrem Arbeitsort oder so wählen könnten, die sie eigentlich wählen wollen, aber die sie sich vielleicht Stand jetzt nicht leisten können oder wo einfach der Wohnraum überhaupt nicht existiert, weil er nicht geschaffen wird. Das ist so ein Herzensthema, was ich vor mir hertrage, das aber hochkomplex ist. Ein bisschen realistischer bin ich gerade ziemlich versunken in die Zulassungszahlen vom Kraftfahrtbundesamt, sowieso Shoutout Kraftfahrtbundesamt, tolle Statistiken. da verliere ich mich gerade jeden Monat drin und gucke mir an, wie sich die E-Auto-Zulassungszahlen in Deutschland entwickeln, gerade weil wir ja gerade einen Bundeskanzler haben, der an der Reife des E-Autos noch ein bisschen Zweifel hat, obwohl an sich sich der Markt gerade ganz geil entwickelt. Und das finde ich ganz spannend, weil man jetzt vielleicht auch dann sehen kann, wird der Markt abgewürgt, so wie das vergangene Bundesregierung auch mit Erneuerbaren oder so geschafft haben, oder wird dieser Hochlauf, den es gibt und der viel zu langsam ist mit Blick auf die deutschen Klimaziele, jetzt vielleicht mal endlich so exponentiell, wie es manchen Autoherstellern und unserem Planeten vielleicht auch gut tun würde.
Die Statistik wird es auflösen, in ein paar Jahren spätestens, ob es geklappt hat. Dann sprechen wir spätestens wieder, beziehungsweise gerne auch, wenn du das aufgedröselt hast, diesen Zusammenhang zwischen Wohnen, Pendeln, Mobilität, weil ich das auch ein extrem spannendes Thema finde und eben auch so das Gefühl habe, dass jetzt nicht, dass das so eine dirigistische Maßnahme von oben sein müsste, aber dass ich glaube, dass man mit einem klugen Hebeln, die doch die Verteilung von Wohnraum irgendwie ein bisschen besser regeln, als das heute stattfindet, da sehr, sehr, sehr viel erreichen könnte, sowohl was die Lebensqualität von vielen Menschen angeht, als auch tatsächlich dann Umweltziele, die ja von allen Seiten gerade irgendwie unter Druck stehen. Paul, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese mega spannenden Einblicke in deine Arbeit. Ich verfolge wirklich mal mit großem Interesse, was du da machst und freue mich auf viele weitere Recherchen.
Ja, danke für die Einladung, Christian. Ciao.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.